Einen wunderschönen guten Abend. Könnt ihr die letzte Strophe nochmal anstrahlen? Nicht der Refrain, sondern die Strophe. Ja, genau. Vielen Dank. Darum geht's heute. Hör auf sein freundliches Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr müde seid, ob ihr beladen seid. Heute können wir auf sein Wort hören und das wollen wir tun. Und bevor wir das tun, lasst uns aufstehen und beten. Herr, wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen auf dich hören, wir wollen in dein Wort schauen und wir wollen dich erkennen. Wir wollen dich mehr verstehen. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich ins Zentrum rücken. Und dazu will ich dich bitten, dass du an unseren Herzen heute arbeitest, dass wir unsere Herzen formen lassen von dir, die ähnlicher werden, damit dein Name groß gemacht wird. Und danke, Vater, für dein liebliches Wort, in das wir lesen können, aus das wir Kraft schaffen können und wo wir wissen dürfen, Herr, das ist dein Wort, dein lebendiges Wort. Und dem wollen wir vertrauen und dem wollen wir danken, Herr, dass du es uns gegeben hast. Amen. Ja, herzlich willkommen heute zum Feiertag. Ja, letztes Jahr haben wir, durfte ganz Deutschland das feiern. Heute durften wir zwar arbeiten, aber es ist immer noch ein Feiertag. Heute ist der Reformationstag. Und für uns Christen ist das eine ein geschichtsträchtiges Ereignis, würde ich mal so sagen, das Martin Luther vor 500 Jahren angestoßen hat und eine Reformation angestoßen hat, die unvergleichbar war und von der wir heute profitieren können. Ja, dass wir heute hier sitzen können und in einer Freikirche die Bibel studieren können. Man sagte, dass er der Gründer der Freikirchen war. Also so durch seine Reformation ist das gekommen. Und dass er die Bibel übersetzt hat, das wissen wir auch. Ja, auch das ist einer seiner Verdienste sozusagen, wenn man das so sagen kann. Also sind wir heute hier, nicht nur, weil es Martin Luther gab, aber weil Martin Luther einen guten Einsatz gezeigt hat. Und dem wollen wir also Gott wollen wir dafür danken, dass es solche Menschen gab, die sich für sein Wort eingesetzt haben. Ja, wir werden heute das 13. Kapitel vom Johannes durchnehmen und es ist ein langes Kapitel, es sind 38 Verse und wer ein guter Zuhörer ist, ich werde es nicht abfragen, der wird sich an die Predigt von Gennadi Dück erinnern vor Wochen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Er hat über die Fußwaschung gesprochen und daher werde ich über die ersten 17 Verse nicht so viel reden, aber ich will sie trotzdem lesen und ich will, dass ihr kurze Antworten gebt von Dingen, sagt, das fand ich gut, das ist mir wichtig, vielleicht sogar aus der Predigt, das ist mir hängen geblieben und dass wir das einmal so kurz mitteilen, dann in einem kurzen Block uns kurz austauschen, was so von dem ersten Teil von Johannes 13 so hängen geblieben ist oder was einem vielleicht auch jetzt beim Lesen so wichtig geworden ist. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung Johannes 13, die ersten 17 Verse. Vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass eine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte seine Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagt er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als der Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, ist eine Begebenheit, die wir recht gut kennen, vor der Kreuzigung, die Fußwaschung. Was interessant ist, finde ich, dass es nur in Johannes beschrieben wird, dass, also so ausführlich, dass er die Füße wäscht. Ja, was ist euch so hängen geblieben, was ist euch aufgefallen? Jesus gibt uns ein Beispiel. Er ist ein großes Vorbild in dem, wie er quasi leitet. Ne? Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, dass Jesus hier in dieser Situation das Lehrer-Schüler-Verhältnis, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber er stellt das auf den Kopf. Die Jünger verstehen das nicht. Wie kann er ist doch Lehrer, uns Schüler die Füße waschen? Und Jesus gibt hier ein Beispiel, sagt, nur weil ein Lehrer quasi höher ist, heißt das nicht, dass er nicht auch solche Dinge tun kann. Ja. Was ist noch hängen geblieben? Haltet es einfach, also ganz einfach. Was? Nichts Großes, nichts Wildes. Er macht den Dienst aus reiner Liebe. Also hier sieht man einfach, Jesus liebt seine Jünger. Das ist so das, was er ihnen sagen will. Ich hab euch lieb. Und er tut sowas. Ja, also Jesus liebt oder dient auch seinen Jüngern. Und was mir so auch aufgefallen ist, Jesus reicht aus. Ja, wenn wir die Diskussion mit Petrus, wo er sagte, nein, nein, du musst mir nicht die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, ja, aber wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du keinen Teil. Oh, dann wasch mir alles. Und dann sagte Jesus, nein, es reicht aus. Du musst nicht noch extra oder noch mehr Dinge tun. Es reicht aus. Wir müssen uns nicht immer erneut in Klammern waschen, sondern wir dürfen mit dem, was wir haben, immer wieder zu Jesus kommen und wir sind ein Teil von ihm. Wenn wir das Kapitel jetzt weiterlesen, dann lesen wir, wie Jesus mit dem Verräter umgeht. Was macht Jesus hier mit dem Verräter? Wäscht Jesus ihm auch die Füße? Also hier steht, er wäscht allen die Füße. Ist das nicht beeindruckend? Jesus wusste schon, wer der Verräter wäre und er wäscht ihm trotzdem die Füße. Jesus' Liebe ist nicht eingeschränkt. Er sagt nicht, okay, das sind hier meine 11 und der eine ist böse, sondern sagt, okay, ich liebe euch und ich gebe mich hin und ich tue das für alle. Er grenzt das nicht ein, seine Liebe ist nicht eingeschränkt und so ist Jesus uns ein Vorbild in allem. Okay, ich will euch nicht mehr zu lange auf die Folter spannen. Danke für diese Beiträge. Jetzt kommen wir in das Gespräch, wo Jesus sich an den Tisch legt und mit den Jüngern redet. Wenn wir das Kapitel 12 lesen, da sehen wir, dass Jesus in Kontakt mit dem Volk war. Also er ist noch in der Menge, Einzug in Jerusalem, er spricht mit der Menge und dann lesen wir Kapitel 13, dass Jesus mit den Jüngern spricht, nur noch mit den Jüngern. Also der öffentliche Auftritt von Jesus ist vorbei. Er wird nicht mehr öffentlich reden bis zu seiner Kreuzigung. Der Kreis wird jetzt kleiner. Jesus ist jetzt nur noch mit den 12 unterwegs. Und die sitzen in einem Raum und feiern das Passa, so wie sie es wahrscheinlich schon immer gemacht haben. Und die Abläufe sind wahrscheinlich schon drin. Judas, die Kasse, keine Ahnung, hatte wahrscheinlich da einige Besorgungen gemacht oder auch jemand anderes. Jedenfalls, das ist nicht das erste Mal, dass sie zusammen Passa feiern. Aber Jesus spricht jetzt ganz speziell zu den Zwölfen und er wusste, was jetzt kommt. Er wusste, was in ein paar Tagen kommen wird, nämlich die Kreuzigung und seinen Tod. Und deshalb bereitet er die Jünger auf dieses Ereignis jetzt vor. Und deswegen spricht er jetzt ganz anders zu den Jüngern als vielleicht die letzten zwei Jahre, wo sie das Passa zusammen gefeiert haben. Und jetzt will Jesus den Jüngern sagen, okay, es gibt hier einen, der ist drei Jahre mit uns mitgelaufen, aber er gehört nicht zu uns. Und da geht es dann um Judas. Lasst uns den Text lesen, die Verse Kapitel 13, die Verse 18 bis 30. Ich lese. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von denen zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies gesagt hatte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht.
Hier ist ein sehr brisantes Gespräch. Und Jesus fängt damit an, sagt, ich habe euch ausgesucht, ich habe euch erwählt, aber nicht alle, damit die Schrift erfüllt wird. Jesus wusste, er wusste von Anfang an, er wird sich 12 Jünger auserwählen und es wird einen geben, der ihn verraten wird. Das wusste er von Anfang an. Und Jesus merkt, okay, ich muss ihn jetzt oder will ihn jetzt quasi offenbaren. Jesus kannte seinen Verräter und trotzdem hat er ihn so behandelt wie alle anderen auch. Aber jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus sagt, okay, jetzt werden sich unsere Wege trennen. Und er leitet das so ein. Jesus erklärt in Vers 19, von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Jesus erklärt es seinen Jüngern schon im Vorfeld. Also was gleich passieren wird, das versteht ihr vielleicht nicht sofort. Aber ihr werdet es im Nachhinein verstehen. Und er macht es ihnen nochmal klar, das geht hier nicht um irgendetwas, sondern es geht allein nur um ihn. Er sagt, wenn es geschieht, sollt ihr glauben oder glaubt, dass ich es bin. Es geht um Jesus. Jesus sagt hier nicht, okay, wir picken uns jetzt hier einen Verräter aus, sondern er sagt, es werden gleich Dinge passieren und ich sage es euch jetzt schon, damit ihr versteht, dass es um mich geht, dass das passieren musste, dass ich es bin. Und dann in Vers 20 lesen wir, wahrlich, und wenn wir jetzt allein dieses Kapitel lesen, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber dieses wahrlich, das ist immer so eine Beteuerungsformel, etwas, was Jesus sagt, okay, jetzt hört mir gut zu. Also Jesus spricht hier nicht einfach so flapsig daher, sondern er sagt, wahrlich. Also jetzt zuhören. Das, was ich jetzt sage, das hat wirklich Gewicht. Das ist wirklich wichtig. Und wir lesen, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich sende, nimmt mich auf. Und wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus zeigt hier ganz deutlich nochmal auf, wer zu seinem Reich Gottes gehört. Er sagt, nur der, der mich aufnimmt, der an Jesus Christus glaubt, der gehört dazu. Also wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Auch hier zeigt Jesus, ich bin gesandt worden von meinem Vater und wenn ihr mich aufnehmt, dann nehmt ihr den auf, der mich gesandt hat, mein Vater. Und hier macht Jesus deutlich, dieses Aufnehmen, darum geht's. Wer Jesus wirklich aufgenommen hat und Judas gehörte nicht dazu. Auch wenn er die ganze Zeit einer der Zwölfen war, auch wenn er die ganze Zeit in ganz Nähe, also in unmittelbarer Nähe zu Jesus stand, gehörte er nicht dazu. Und ich finde das fast schon erschreckend. Wie kann ein Mensch 3 Jahre mit 12 Leuten unterwegs sein, oder ja, mit weiteren 12, Jesus und noch weitere 11 Jünger, und nicht dazugehören? Wie kann er das nicht verstanden haben? Allein in Jesu Nähe zu sein, rettet nicht. Man muss ihn glauben, man muss ihn aufnehmen, so wie er das hier gesagt hat. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Man ist so in einer christlichen Blase aufgewachsen, ja, christlichen Elternhaus, christliche Schule, was es nicht alles Christliches gibt, ist ja auch alles schön und gut. Aber das allein rettet nichts. Das reicht nicht, wenn du in der Nähe bist, wenn du sagst, okay, ich gehöre dazu, meine Eltern glauben noch oder meine Geschwister, wer auch immer. Es geht darum, dass du persönlich eine Entscheidung treffen musst, dass du persönlich sagst, ja, diesen Menschen will ich aufnehmen, an diesen Menschen glaube ich. In der Nähe zu sein, rettet nicht. Und was lesen wir in Vers 21? Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte, und wieder sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Hier steht das Wort, er wurde im Geist erschüttert. Dieses Wort kann man verschieden anders noch erklären oder übersetzen. Man kann sagen, er wurde bewegt, also schon fast, er zitterte fast vor dem, was er gerade sagte oder sagt. Oder Jesus war tief betroffen, es tat ihm vielleicht sogar weh. Also dieses im Geist erschüttert, das können wir vielleicht gar nicht so gut übersetzen oder gar nicht gut verstehen, was Jesus hier gerade durchmacht. Also als Jesus den Sündern oder den Judas quasi sagt, okay, du gehörst nicht dazu, das hat er nicht so im Nebensatz gesagt, sondern es hat ihn tief getroffen. Jesus war tief traurig, er war tief bewegt, dass Jesus nicht dabei ist. Gerade eben lesen wir noch, dass er ihm die Füße gewaschen hat, dass er ihn liebte. Und es hat ihn bewegt, es hat ihn erschüttert, es hat ihn, wir würden vielleicht sagen, es hat ihn innerlich zerrissen, das zu sehen, dass Judas sich nicht für ihn entschieden hat. Er liebte Judas, doch Judas hat sich ganz bewusst gegen Jesus entschieden. Und das lesen wir auch, dass das nicht so sichtbar war. Viele würden ja denken, ja, nach 3 Jahren muss das doch klar sein, wer dazugehört und wer nicht. Scheinbar nicht. In Vers 22 lesen wir, die Jünger blickten einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Also die guckten sich alle fragend an, was ist hier los? Von wem sprichst du überhaupt? Jesus, wir sind doch dein Team, wir sind doch hier eine Mannschaft, wir sind doch 12 und du bist unser Trainer. Wir sind doch ein Team, wir kämpfen noch zusammen. Von wem redest du hier? Wir sind doch, hier ist doch kein anderer mehr da. Und sie sind überrascht, verlegen und bestürzt. Sowas hätten sie sich sicher nicht gedacht. Sie kannten sich doch, sie wussten doch voneinander. Und irgendwie wusste es keiner, wer es war. Entweder war Judas ein guter Schauspieler, was er sicherlich war, oder sie haben die Zeichen der Zeit, quasi, die Judas quasi vorher schon gegeben hatte, nicht erkannt. Und dann lesen wir, wie sie das herausfinden wollten. Und wir lesen die Verse 23, 6 bis 26. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, ich gehe davon aus, dass es Johannes war, weil er würde selbst nicht von sich schreiben, deswegen beschreibt er sich hier so selbst. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Also Johannes war ganz nah an der Brust Jesu. Und wenn wir uns das Szenario mal vorstellen, man liegt zu Tisch, also nicht so wie wir schön ordentlich auf Stühlen sitzen, sondern man liegt und ich glaube, Genna hat das auch schon erklärt, dass man sich vielleicht so ein bisschen nach vorne gelehnt hat, so auf den Ellbogen, und dann liegt man so im Kreis und dann ist man halt dem Nächsten, der hinter dir ist, ganz nah zur Brust. Und Johannes war hier wohl ganz nah an Jesu Brust und Simon winkt ihm zu. Diesem winkt nun Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, mit dem er redet. Also Simon gibt ihm ein Augenzwinkern. Wahrscheinlich konnten Simon und Johannes schon ziemlich nonverbal kommunizieren. Also der sagt, ey, frag mal nach so, ne? Alles klar, Johannes wusste Bescheid. Ich bin ja der Nächste hier an Jesus. Ich frag mal nach. Also jener, wieder, Johannes erwähnt sich hier selbst nicht, Johannes oder jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Also hier entsteht ein Gespräch nur zwischen Jesus und Johannes. Und Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Also wir sehen, Johannes hat hier einen ganz besonderen Draht zu Jesus. Oder eine ganz besondere Situation, um mit Jesus darüber zu reden. Ob jetzt die Antwort, die Jesus ihm sagte, von wegen, hier steht ja, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und es ihm geben werde. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich alle gehört haben oder ob es wirklich nur ein Gespräch war zwischen Jesus und Johannes, das uns Johannes hier dann auch niedergeschrieben hat. Johannes hat es wohl gewusst oder sofort gehört. Jesus sagte, dem ich den Bissen eintauchen werde und geben werde, er ist es. Es scheint so, dass es die anderen nicht gehört haben. Es ist jedenfalls nicht ganz klar. Wenn man Matthäus und Lukas liest, da ist dieses Begebnis auch aufgeschrieben, da kann man meinen, dass sie es alle gehört haben. Aber das ist auch recht allgemein formuliert. Es kann auch sein, dass es einfach so, dass sie es wiedergegeben haben von Johannes' Erzählungen. Also man weiß nicht genau, ob diese Worte nur Johannes gehört haben oder ob Jesus laut zu seinen Jüngern gesprochen hat. Also hier in Johannes könnte ich schon damit gehen, dass sie sagen, okay, das hat nur Johannes gehört und nur Johannes hat es dann sofort gewusst, okay, Jesus hat den Bissen eingetaucht und es ihm Judas gegeben, Johannes müsste dann gewusst haben, dass es Judas war. Hier offenbart Jesus den Verräter. Es ist Judas. Wenn wir uns Judas anschauen, muss man ja ganz ehrlich sagen, Judas ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ein Name, der für Verrat steht. Es wird heute kaum ein Kind Judas genannt. Also Judas ist mehr wie ein Schimpfwort vielleicht sogar. Also wenn du Judas heißt, bist du ein Verräter. Das ist so, Judas und Verräter, das ist fast eins. Er wird in der Bibel, wenn wir über Judas Iskariot lesen, wird er nur negativ erwähnt. Es wird nirgendwo geschrieben, was Judas so Tolles gemacht hat oder was er sonst noch so. Es wurde eher darüber beschrieben, dass er geldgierig war, dass er Jesus angreift und sagt, wieso hast du das zugelassen, als Maria das Salböl zerbrach? Das hätte man doch verkaufen können. Wir hätten doch so viele Leuten Armen helfen können. Ja, hätte man sein Herz gesehen, er hat gar nicht an die Armen gedacht, sondern er hat nur das Geld gesehen, was da in dieser Salbe steckte. Judas wird nur negativ genannt. Und die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Denn immer wenn Judas der Negative gemeint wird, steht hier immer ein Beiname. Judas, Simons Sohn oder Judas dem Iskariot. Also wenn die Bibel über Judas schreibt, über den Judas, der Verräter, fügt sie immer den Namen an, damit er eindeutig identifiziert wird, damit man nicht ihn verwechselt mit einem anderen Judas. Nämlich das Buch Judas, das wir lesen, ist nicht der Judas, der Verräter, sondern es ist ein anderer Judas, der dieses Buch geschrieben hat. Und hier wird der Name extra mitgenannt. Oft sogar der Vater wird genannt. Also du bist Judas von Simons. Ich weiß nicht, wie es dem Vater geht oder wie es dem Vater damals ergangen ist. Wie er gesehen hat, was sein Sohn so alles vollbracht hat, erreicht hat. Wahrscheinlich war der Vater im Nachhinein tief traurig von dem, und er musste, sagen wir jetzt mal, würde er jetzt hier sein, er würde seinen Namen immer wieder lesen und er wird in Verbindung gebracht mit seinem Sohn, der ein Verräter war, der nicht bei Jesus war. Ich glaube, der Vater muss ziemlich traurig gewesen sein. Aber hier lesen wir, dass Judas das bewusst gemacht hat. Das, was er getan hat, war von langer Hand geplant. Lass uns mal Matthäus 26, 14 und 16 aufschlagen. Weil die Jünger waren ja überrascht, dass es Judas ist oder dass es überhaupt einen gibt. Aber wenn wir Matthäus jetzt lesen, die Verse 26, Matthäus Kapitel 26, 14 bis 16, da steht, da ging einer von den Zwölfen, also einer von den Jüngern, Judas, das Iskariot mit Namen, zu den Hohepriestern und sprach, was wollt ihr mir geben, und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest, von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Also, dass Judas ihn ausliefern wollte oder dass Judas ihn verraten wollte, das war Judas nicht neu. Wenn wir Vers 1 lesen, Kapitel 13, Vers 2. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn, den Iskariot, ins Herz gegeben hatte. Also einige würden ja denken, ja, jetzt ist der Teufel in Judas drin. Nein, wir lesen das schon viel früher, dass Judas zu den Hohepriestern gegangen ist, ganz bewusst. Hey, ich mache euch ein Angebot, was wollt ihr mir dafür geben? Also es war ein ganz aktives Handeln, was Judas hier von langer Hand geplant hat. Und dann lesen wir in Kapitel Johannes 13, Vers 27, nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Und Jesus spricht zu ihm, was du tust, tue schnell. Der Satan hatte Judas voll im Griff. Nicht erst hier, schon vorher. Aber jetzt sehen wir, dass er ihn komplett im Griff hatte. Dass der Satan ihn in seiner Hand hat oder dass er ergriffen wurde von dem Satan, ist das komplette Gegenteil von dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Judas überließ hier sein ganzes Handeln, wirklich sein ganzes Handeln, überließ er dem Satan. Und der Satan hat ihn total im Griff. Und er ließ sich das gut bezahlen. Und wenn wir weiterlesen, werden wir merken, dass es ihn nicht glücklich oder erfüllt gemacht hat. Judas lässt sich hier vom Satan komplett steuern. Er geht aktiv quasi in Verbindung mit dem Satan und sagt, ich will ihn verraten. Er suchte Gelegenheit, ihn zu verraten. Welch traurige Geschichte über einen, der so nah an Jesus war. Wie gerne wären wir heutzutage zu Jesu-Zeiten live dabei und wie gerne würden wir ein Jünger von Jesus sein. Ihn zu erleben, seine Worte zu hören, das wäre doch so genial, oder? Bei Jesus zu sein, ihn aktiv zu erleben, mit ihm 3 Jahre durch Jerusalem und Gegend zu ziehen, von ihm zu lernen, zu sehen, wie ein sündloser Mensch lebt, wie er die Menschen begegnet, wie er den Menschen erklärt, das Wort Gottes. Und Judas läuft 3 Jahre mit und 3 Jahre lang war er nicht einer von ihnen. Vers 28 und 29 lesen wir, keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies gesagt hatte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen oder dass er den Armen etwas geben solle. Also die Jünger, und davon leite ich das auch ab, dass nur Johannes es gehört hatte, dass Jesus hier Judas entlarvte, haben das nicht ganz mitbekommen. Sie haben die Aufforderung Jesus an Judas nicht verstanden. Scheinbar hatte Jesus immer wieder solche Spezialaufträge gehabt für Einzelne. Und das war jetzt wiederum einer, Judas musste was besorgen, er hatte ja auch die Kasse gehabt und deswegen sagt er, Junge, sieh zu, tu es schnell, jetzt aber, ne? Jetzt sieh zu, dass du das noch besorgst. So dachten vielleicht einige Jünger. Ob es jetzt, vielleicht hätte man sagen können, ja, wenn wir jetzt lesen, Vers 30, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Hätte man sagen können, ja gut, einkaufen bei Nacht geht nicht, weil dann werden die Geschäfte schon zu haben. Und wenn sowieso bald Sabbat ist, dann kann er sowieso nichts mehr tun. Eigentlich hätte man das wissen können. Wir wissen es nicht, was da vorgefallen ist. Aber die Jünger haben es nicht sofort verstanden. Johannes wusste es scheinbar. Also ich denke, dass Johannes es wusste zu diesem Zeitpunkt. Aber die anderen haben es wohl nicht verstanden. Und hier ganz entschlossen sehen wir Judas, als er den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war Nacht. Auch wieder ein Bild, das so fast symbolhaft ist, ja. Judas geht in die Nacht hinein. Judas verlässt das Licht, Judas verlässt Jesus und geht in die Nacht und wird nicht mehr bei Jesus sein. Wird auch nicht bei Jesus sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Weil er sich ganz gegen Jesus entschieden hat, weil er sich komplett ausgeliefert hat dem Satan. Eine traurige Geschichte. Und trotzdem muss ich sagen, ich bewundere Jesus, wie er mit Judas umgegangen ist. Ein Mensch voller Sünde, ein Mensch voller Hass, ein Mensch voller Geldgier und Jesus behandelt ihn so wie alle anderen. Die anderen Jünger merken es gar nicht. Und trotzdem liebt Jesus ihn, trotzdem wäscht er ihm die Füße. Und Jesus weiß, okay, er wird es sein, der mich verraten wird. Dann verlässt Judas den Raum und jetzt wird der Kreis noch kleiner. Also bisher war Jesus im Volk unterwegs und dann hat er seine 12 Jünger zusammengesucht und sind dann in den Raum gegangen und jetzt verlässt noch der eine Jünger, der ihn verraten will, der gar nicht zu ihm dazugehörte. Also einer, der gar nicht sein Kind war, einer, der ihm gar nicht folgte, einer, der nicht auf Jesus Seite stand. Und jetzt ist der Kreis noch kleiner geworden und wir finden uns jetzt, dass Jesus mit seinen 11 Jüngern, die ihn liebten, die ihn folgen und die jetzt eine gewisse Zeit zusammen haben. Lass uns die Verse 31 bis 35 lesen. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Verse 31 und 32 ist vielleicht ein bisschen komplex gelesen oder formuliert, aber es geht darum, Jesus ist dabei, seinen Auftrag zu erfüllen. Sein Auftrag war es von Anfang an, dass er ihn verherrliche, der ihn gesandt hat. Dass Jesus den groß macht, dass Jesus auf den hinweist, der ihn gesandt hat. Jesus war ein Bote Gottes. Und der Auftrag des Boten war, die Nachricht von dem Boten weiterzugeben. Und diese Nachricht ist, dass Gott alle Menschen lieb hat. Dass Gott seinen Sohn gibt, dass Gott einen Heilsplan hat, dass Gott einen Weg hat, um mit den Menschen in Beziehung zu kommen. Und genau darum geht's. Jesus sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meinen Auftrag erfülle, an dem ich meinen Vater verherrlichen werde. Und wenn ich meinen Vater verherrlichen werde, wird er mich verherrlichen. Und alle Menschen werden sehen, wofür ich gekommen bin, was mein Auftrag ist. Es beginnt der Akt, in dem Gott seine Liebe zu uns Menschen zeigt. Also jetzt geht Jesus auf den Höhepunkt zu seines Lebens oder seines Dienstes. Und jetzt hat er noch ein paar letzte Worte an seine Jünger. Jetzt, wo Judas nicht mehr da ist, jetzt spricht er nur noch zu seinen richtigen Jüngern. Jetzt spricht er zu denen, die ihm lieben, die ihm folgen. Und diese Rede, die geht bis Kapitel 17 Ende. Also jetzt lesen wir fast 4 Kapitel, wo Jesus nur zu seinen 11 Jüngern spricht. Manchmal müssen wir uns das bewusst werden. Oft denken wir, so ein Kapitel, das ist eine Woche. Das ist nicht eine Woche, nur weil wir Bibelstunde jede Woche haben. Diese 3, 4 Kapitel, das ist jetzt in einem Raum, innerhalb kürzester Zeit passiert diese Begebenheit, passiert dieses Gespräch, das Jesus jetzt zu seinen Jüngern spricht. Also wenn du wissen willst, was ist der Wille Gottes, was will Jesus seinen Jüngern weitergeben, dann liest diese paar Kapitel, diese 4, 5 Kapitel durch und du wirst sehen, welches Herz Jesus für seine Jünger hat, was ihm wirklich wichtig war, worauf es wirklich ankommt. Jesus hat viel gedient, er hatte viele Menschen um sich gehabt und jetzt hat er nur noch seine 11. Und jetzt hat er quasi eine Predigt für sie. Er hat jetzt ganz gewisse Dinge, seine letzten Worte quasi, die er ihm weitergeben will. Und Vers 33 steht hier, Kinder, noch eine kleine Weile. Eigentlich muss es, bei mir steht auch eine Fußnote, hier steht Kindchen. Also er sagt nicht, liebe Kinder, sondern Kindchen. Sie dieses nicht meine kleinen Süßen, sondern Kindchen, ich habe euch so lieb, ja, Kindchen, kommt mal zu mir, Kindchen. Ja, er würde sie wahrscheinlich am liebsten am Schoß nehmen und sagen, Kindchen, ich habe dir was zu sagen. Das ist jetzt wirklich, wirklich ernst. Nicht mit dem Finger hoch ernst, sondern das, was ich euch jetzt sagen will, das meine ich. Ich würde euch so gerne das jetzt direkt ins Herz geben, direkt ans Herz sprechen. Er nennt sich ihr Kindchen, sagt noch eine kleine Weile, es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich nicht mehr da sein. Jesus spricht hier an seine Liebsten und er sagt, wir werden uns bald trennen müssen. Auch wenn sie die letzten 3 Jahre alles zusammen gemacht haben, sie sind durch dick und dünn gegangen, ja, wie man das heute sagen würde, so kommt er jetzt an den Punkt und sagt, okay, und jetzt werden sich unsere Wege trennen. Und ich habe euch noch was mitzuteilen. Ich habe euch noch etwas auf den Weg zu geben. Bis jetzt konnten die Jünger mit Jesus immer mitgehen. Der Weg war klar, da wo Jesus ist, da sind wir. Da wo Jesus hingeht, da gehen wir auch hin. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, unsere Wege werden sich trennen. Ihr könnt nicht mitkommen, da wo ich hingehen werde. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Quasi sagte, okay, es wird bald der Zeitpunkt kommen, da werden wir getrennte Wege geben, aber ich gebe euch noch was mit. Ich will euch ein Gebot mitgeben. Wenn ihr unterwegs sein werdet und ich nicht mehr hier sein werde, dann will ich, dass ihr das wisst. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus gibt ihnen ein Gebot, was er ihnen die ganze Zeit vorgelebt hat. Jesus sagt, liebt einander. Warum muss er das sagen? Ist das ein neues Gebot? Nein, das ist kein neues Gebot. Das ist ein altes Gebot. Ein Gebot, das Jesus die ganze Zeit praktiziert hat. Jesus liebte seine Jünger. Jesus hat sich für sie hingegeben. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat es quasi vorgelebt und er hat gesagt, jetzt ist es Zeit, dass ihr einander genauso euch liebt, wie ihr es gesehen habt, wie ich euch geliebt habe. Es ist ein Gebot, was er ihnen vorgemacht hat, einander zu lieben. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das unser Erkennungszeichen als Christen? Ist das Erkennungszeichen der Christen, dass wir einander lieben, so wie, also nicht irgendwie lieben, sondern so lieben, wie Jesus seine Jünger liebte? Jesus sagt nicht, liebt euch so ein bisschen, sondern Jesus sagt, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Wir sollen einander lieben. Worum ging es? Was war Jesus' Anliegen? Jesus wollte, dass man ihn erkennt, dass man an ihn glaubt. Wir lesen in Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Stell dir vor, die Jünger sind unterwegs und die Menschen würden sehen, Mensch, wie die sich lieb haben, das müssen Jesu Jünger sein. Das müssen Leute sein, die Jesus kennen. Das müssen Leute sein, die mit Jesus unterwegs waren. Weil genauso wie Jesus seine Jünger behandelt, so gehen die miteinander um. Jesus wollte, dass man an seinen Jüngern erkennt, dass sie sein Wesen in sich tragen, dass sie Christus in sich haben, dass sie einander lieben. Es geht nicht um uns, es geht nicht, wie haben sich die Jünger verhalten, sondern es geht darum, dass die Menschen sehen, um wen es wirklich geht, nämlich um Gott, der Jesus geschickt hat, der einen Auftrag gegeben hat, der gesagt hat, Jesus, mein Sohn, ich will, dass du mich verherrlichst. Und wenn du das tust, werde ich dich verherrlichen. Und die Menschen werden sehen, dass ich sie lieb habe. In Christus sein, das ist es, was rettet. Nicht in seiner Nähe sein, wie Judas, sondern in Christus sein, Christus in sich tragen, so lieben, wie Christus es auch tut. Und dann lesen wir nochmal drei Verse, die irgendwie nicht da reinpassen. Also ich habe mir das Kapitel durchgelesen und dachte mir, das ist so ein schönes Kapitel. Da ist so viel Liebe drin, da ist so viel Ermutigung drin. Auch wenn es hart klingt, wie Jesus mit Judas umging. Und trotzdem sehe ich, dass Jesus seine Jünger lieb hatte. Und dann kommt Petrus. Wir lesen die Verse 36 bis 38. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet zu ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete, dein Leben wirst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus sagte gerade noch in Vers 33, wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen. Und Petrus ganz perplex, wie kann das sein? Ich meine, wir sind 3 Jahre zusammengegangen. Und er sagte vorlaut, Jesus, ich werde dir überall hin folgen. Wo willst du hingehen, dass ich nicht mitkommen kann? Jesus sagt, nein, diesen Weg kannst du nicht gehen. Du wirst ihn einmal gehen. Der deutet darauf hin, auf seinen Tod, den Petrus dann auch starb, nämlich am Kreuz. Aber Jesus sagt ihm deutlich, das, was jetzt vor mir steht, das kann mir keiner abnehmen. Und darin kann mir auch keiner folgen. Das kann auch kein Mensch tun. Nämlich als sündloser Mensch am Kreuz zu sterben, das kann kein Mensch tun. Und er sagt, Petrus, du hast es nicht verstanden. Es ist okay. Du wirst irgendwann mal das Gleiche erleben, wie ich jetzt erleben werde. Aber jetzt kannst du mir nicht folgen. Und Petrus voller Eifer sagte, nein, Jesus, du verstehst mich nicht. Ich werde dir folgen bis zum Tod. Also ich werde mein Leben dafür geben, dass ich jetzt mit dir mitkomme. Er macht Jesus klar und er will ihm seine Treue klar machen, seine Nachfolge. Er macht es mit einer Aussage deutlich, sagt Jesus, ich liebe dich so sehr, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Eine löbliche Aussage, würden wir denken. Mensch, Petrus, ist doch klasse, dass er so eine Aussage macht. Kurz bevor Jesus sterben sollte, schreitet Petrus ein und sagt, Jesus, wenn du stirbst, ich sterbe mit dir. Ist ja an sich was Gutes, würden wir denken. Aber Jesus kennt uns, Jesus kennt Petrus. Und er sagt, Petrus, es wird noch nicht mal ein Tag vergehen und du wirst mich 3-mal verleugnen. Ich weiß nicht, wie oft wir Jesus schon gesagt haben, Herr, ich will dir folgen, bis an das Lebensende. Und Jesus sagt zu Petrus, es wird nicht ein Tag vergehen und du wirst mich 3-mal verleugnen. Jesus kennt uns. Petrus hätte vielleicht lieber vorher überlegen sollen, was er sagt. Und wir denken, ach Mensch, Petrus, ja, wieso? Ist doch klar. Ja, wir belächeln Petrus vielleicht. Wir
packen uns vielleicht an den Kopf und sagen, Petrus, wie konntest du nur tun? Wie konntest du nur sowas sagen?
Ich habe mir die Frage gestellt, hat Jesus Petrus aufgegeben? Hat Jesus gesagt, Petrus, tut mir leid, 3 Jahre habe ich es versucht, mit dir ist nichts anzufangen. Ich gebe dich auf. Hat er ihn aufgegeben? Nein.
Hat er seinen Plan mit Petrus verändert?
Sagt, Mensch, du sagst an dem einen Abend, ich will mit dir in den Tod gehen, und am nächsten Morgen schon sagst du, dass Petrus wird dann sagen, ich habe mit Jesus überhaupt nichts zu tun, ich kenne ihn gar nicht. Dann wird doch Jesus an den Kopf packen, Mensch, der ist so launisch, ja? Wenn er den einen Abend das sagt, ich gehe mit dir in den Tod, am nächsten Morgen wird er sagen, keine Ahnung, wer das ist.
Hat sich Jesus an den Kopf gepackt und sagt, na gut, den muss ich auswechseln, da packe ich einen anderen Spieler aufs Feld.
Hat Gott seinen Plan mit Petrus verändert?
Nein. Er hat gesagt, Petrus, auf dir will ich die Gemeinde bauen.
Und auch wenn wir vielleicht mal versagen, und das passiert uns wahrscheinlich ganz schnell, dass wir sagen, Jesus, mit dir will ich in den Tod, und im nächsten Moment versagen wir.
Genau dann will Gott dich gebrauchen. Genau dann will er sagen, mit dir will ich Gemeinde bauen. Mit dir will ich mein Reich bauen. Dich will ich gebrauchen als ein Zeugnis. Dich will ich gebrauchen, damit mein Name verherrlicht wird, damit mein Name groß gemacht wird.
Was nehmen wir mit? Wir haben gesehen, in Jesu Nähe zu sein rettet nicht. Auch wenn es vielleicht schön ist und schön war, ein Leben in einer christlichen Blase ist auch schön. Ich meine, Christen sind ja auch tolle Menschen, oder? Ich liebe Christen. Aber das rettet nicht.
In Christus sein, seine Liebe tragen, seine Liebe weitergeben, das ist es, was rettet. Damit er verherrlicht wird, damit andere auch ihn erkennen. Auch wenn wir manchmal Fehler machen, so wie Petrus. Gott will mich, Gott will dich gebrauchen. Und dafür können wir dem Herrn danken. Amen.